So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu einer Veranstaltung des Mid-East Freedom Forum Berlins. Ich glaube, die meisten kennen uns und wer noch nicht über uns Bescheid weiß, kann jederzeit auf unsere Website gehen. Hier ist die Website angezeigt. Ich darf Sie willkommen heißen zu einer Veranstaltung mit dem Titel NGOs zwischen Hilfe und Hilfsbusiness am Beispiel der palästinensischen Gebiete mit unserem Gast Alex Feuerherr, den ich ganz, ganz herzlich willkommen heiße.
Guten Abend. Guten Abend, jetzt geht auch das Mikro.
Zum Ablauf des Abends, ich darf Sie am Ende der Veranstaltung noch recht herzlich einladen zu einer kleinen Rezeption mit Wein und Cheese. Da werden wir draußen ein bisschen Wein, frischen Wein und Käse bereithalten. Aber wir werden auch so stoppen, kurz vor neun, dass alle, die noch zum Fußballeröffnungsspiel heute wollen, auch noch rechtzeitig nach Hause gelangen. Ich hoffe, gegen 9 Uhr werden wir außer Diskussion wird sehr erhitzt die Veranstaltung in Ehren zu Ende führen können. Und dann freue ich mich, wenn Sie hier bleiben zu Wein und Cheese. Ich darf Ihnen zwei einleitende Worte sagen und dann werde ich noch mal ein bisschen was zu Alex Feuerherr sagen. Alex Feuerherr arbeitet als Verlagslektor und Grafiker und freier Publizist. Seine thematischen Schwerpunkte sind der Nahostkonflikt, Antisemitismus und Antizionismus. Aber auch Fußball, oft auch die Verbindung politischer Themen mit dem Fußball, zum Beispiel rechtsradikale Fangruppen oder israelischer Fußball, wie ich heute erfahren durfte, gehören zu seinen Fachgebieten. Er schreibt regelmäßig für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, unter anderem für die jüdische Allgemeine, konkret den Tagesspiegel oder die Jungle World, und er lebt in Köln. Er betreibt den Blog Lisas Welt, ein sehr wichtiger Blog in den letzten Jahren, betreibt ihn nicht nur und ist natürlich auch Autor. Und neben vielen Veröffentlichungen ist er Mitherausgeber und Autor von Verratene Freiheit, der Aufstand im Iran und die Antwort des Westens, erschienen im Verbrecherverlag 2010. Zahlreiche Aufsätze und Vorträge beschäftigen sich mit dem Nahostkonflikt. Zuletzt war Alex Feuerherr Anfang des Jahres in Berlin mit einem Vortrag zur Wasserproblematik in Israel, einschließlich einer fundierten Kritik an Martin Schulz, dem EU-Parlamentspräsidenten, und seiner falschen Aussage vor der Knesset. Nachzulesen ist dieser sehr interessante Vortrag von Alex Feuerherr auf der Seite der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Berlin und Potsdam, wenn das jemand interessiert. Ich darf kurz noch was zu unserem Thema des heutigen Abends sagen. Heute soll es um die Aktivitäten diverser Nichtregierungsorganisationen oder neuhochdeutsch NGOs gehen in Israel und den palästinensischen Gebieten. Abgesehen von vielen sinnvollen humanitären Aufgaben stellen wir immer wieder politische Aktivitäten fest, die nicht auf rein humanitäre Bereiche abzielen, sondern die als politische Interventionen gewertet werden können und müssen. Nun steht es jeder NGO frei, sich politisch zu betätigen und sich zu äußern, aber wenn die entsprechenden NGOs den Staat Israel delegitimieren, demonetieren oder sich sogar teilweise antisemitisch betätigen, dann sind wir aufgefordert, genauer hinzusehen, dies zu intervenieren oder dies zu stoppen oder das Funding dieser Aktivitäten zumindest zu stoppen oder einzuschränken. Zumal viele dieser NGOs auch öffentliche Gelder aus Europa und auch speziell Deutschland beziehen. Darüber wird Alex Feuerherr Ihnen sicherlich noch einiges erzählen. Viele Aktivitäten stehen gar nicht mehr im Zusammenhang mit einer Kritik an der Besetzung der vormalig von Jordanien gehaltenen Westbank durch Israel im Sechstagekrieg 1967. Vielmehr lässt sich eine Tendenz bei bestimmten NGOs, wie zum Beispiel der BDS-Bewegung, also Boykott, Deinvestition und Sanktionsbewegung, heißt es auf Deutsch, da lässt sich diese Tendenz erkennen. und aufzeigen. Die geht nämlich dahin, dass nicht mehr 1967 als Ausgangspunkt dient, sondern die vielmehr eine 1948er Agenda betreiben, die also eine jüdische souveräne Staatlichkeit generell in Frage stellen und die den Staat der Shoah-Überlebenden an sich die jüdische Heimstätte in der Region, also eine jüdisch-nationale Selbstbestimmung, generell ablehnen. Dass dies eine von der internationalen Gemeinschaft angestrebte Zwei-Staaten-Lösung untergräbt, ist, glaube ich, offensichtlich. Und damit möchte ich auch die Einleitung beenden und gebe an Alex Feuerherd das Wort und freue mich sehr auf diesen tollen Vortrag. Danke sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank für die freundliche Vorrede und für die Einladung. Auch von meiner Seite aus einen guten Abend. Freue mich, dass so viele gekommen sind bei diesem großartigen Wetter und verspreche Ihnen ganz sicher, wir werden das bis zum Fußball schaffen. Das ist ultimativ auch in meinem Interesse. Obwohl es zur Nichtregierungsorganisation sehr viel zu sagen gäbe, noch viel mehr, als man in einem Abend bewältigen kann. Diese NGOs sind ja bekanntlich in so ziemlich allen Teilen der Welt tätig. Zu vielen gäbe es was zu sagen mit Spendengeldern, von denen sie leben und sonstigen finanziellen Zuwendungen. Bauen sie Straßen und Häuser, unterstützen andere Vereinigungen, verteilen Aufträge und leisten humanitäre Hilfe. Ihr Ruf in der Öffentlichkeit, und darum wird es auch gehen in diesem Vortrag, Ihr Ruf in der Öffentlichkeit ist, so viel darf man wohl einigermaßen gefahrlos behaupten, grundsätzlich ein guter. Ihre Mitarbeiter, Ihre Aktivitäten scheinen hilfreich und gut zu sein und immer das Wohl notleidender Menschen vor Augen zu haben. Dass Sie sich selbst auch explizit politische Ziele, verfolgen, Michael Spanner hat es ja schon angesprochen, diese, die nicht oder nicht immer auf Hilfe ausgerichtet sind, das bleibt oft unerwähnt oder ausgeblendet. Aber so legitim es ist, das Handeln von Regierungen und von Unternehmen etc. unter die Lupe zu nehmen, so legitim ist das eben auch in Bezug auf die NGOs. Und auf die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in einer ganz bestimmten Weltgegend soll eben heute Abend ein genauerer Blick geworfen werden. Gemeint sind, Sie wissen es ja, die palästinensischen Gebiete. Die Dichte an NGOs ist dort tatsächlich die weltweit höchste. Mehr als 1000 NGOs findet man alleine im Westjordanland. Das könnte man vielleicht vermuten, dass diese große Zahl damit zusammenhängt, dass die sogenannte internationale Staatengemeinschaft, die Vereinten Nationen und humanitäre Organisationen zu wenig für die Palästinenser tun und deshalb die NGOs gefragt sind, da einzuspringen. Damit läge man allerdings nicht richtig, denn pro Kopf empfängt weltweit niemand mehr ausländische Finanzhilfe als eben die Palästinenser. Wie die Analyse des jährlich erscheinenden Global Humanitarian Assistance Report zeigt. Dieser Bericht, ist das Werk international tätiger Entwicklungsorganisationen, die unter anderem analysieren, welche Zuwendungen an wen geleistet werden, von Regierungen, von den Vereinten Nationen, von NGOs, von internationalen Organisationen und von privaten Initiativen. Sie werten dafür beispielsweise das Zahlenmaterial der UNO, der OECD, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, also des IWF, aus. Im aktuellen Bericht aus dem Jahr 2013, das ist der neueste, findet sich auch eine Übersicht über die humanitäre Hilfe, die zwischen 2002 und 2011 geleistet wurde, also in einem Zeitraum von knapp 10 Jahren. Hier sind die Top 5, die Top 5 bei den Empfängern. Sozusagen in diesem Bericht stehen insgesamt 30 aufgeführt. Zunächst mal in absoluten Zahlen hat der Sudan 10,6 Milliarden Dollar empfangen. In der Westbank und im Gazastreifen waren es 6,7 Milliarden. In Pakistan 6,3. Afghanistan hat 6,2 Milliarden Dollar in Empfang genommen und Äthiopien 5,9. Jetzt hören Sie die Zahlen, denken sich, okay, kriegt eine Menge Geld, aber das ist natürlich noch nicht so richtig aussagekräftig. Das wird es eben erst, wenn man es das auf diese Pro-Kopf-Basis umrechnet. Auch da ist es so, dass natürlich die Zahlen für die 30 Länder festlegen, die meisten internationalen Zuwendungen bekommen haben in diesem Bericht. Ich habe es dann umgerechnet, es ergibt sich eine völlig andere Rangfolge. auch wenn man das nicht auf diese Top 5 umrechnet, sondern auf die Top 30, ändert sich nichts Wesentliches daran. Im Sudan, jetzt kommen wir natürlich in einen Bereich, der nicht mal in Milliarden gemessen wird, logischerweise. Sudan waren es dann zwischen 2002 und 2011 285 Dollar pro Kopf in der Westbank und im Gazastreifen, 1520. Und wenn man auf die Plätze geht, Pakistan 83 Dollar, Afghanistan 208 und Äthiopien 64 Dollar pro Kopf. Also wie man sieht, Westbank und Gazastreifen deutlich davor. Auch mit Blick auf die anderen Empfängerländer sind eben mit großem Abstand pro Kopf dasjenige Land oder dasjenige Gebiet, das die meisten internationalen Unterstützungen bekommt. Oh ja. Bitte?
Ja.
Wohin die Unterstützung genau fließt und wem sie zugutekommt, bleibt dabei oftmals im Dunkeln. Es hat unlängst beispielsweise die Europäische Union beklagt, durch Korruption und Missmanagement seine Zuwendungen an die Palästinenser, an die Autonomiebehörde in Höhe von rund 2 Milliarden Euro verschwendet worden. Und im Gazastreifen, da verrate ich glaube ich kein Geheimnis, ist ohnehin praktisch keine Hilfe möglich, ohne dass die Hamas sie in die Finger bekommt und damit anstellt, was sie für richtig hält. An Geld mangelt es jedenfalls nicht unbedingt, wie man sieht, und die UNO hat den Palästinensern sogar ein eigenes Flüchtlingshilfswerk eingerichtet, nämlich die United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, also ein Wortungetüm, abgekürzt UNRWA, während für alle anderen Flüchtlinge auf dieser Welt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, das kennen Sie bestimmt, der UNHCR, zuständig ist. Also UNRWA nur für die palästinensischen Flüchtlinge und UNHCR für alle anderen auf dieser Welt. In den Bericht des UNHCR fallen derzeit rund 10,4 Millionen Flüchtlinge. Weltweit, während die UNRWA etwa 5,3 Millionen Palästinenser als Flüchtlinge registriert hat. 5,3 Millionen, muss man dazu sagen, es handelt sich bei der großen Mehrheit dieser Menschen nicht um wirkliche Flüchtlinge, sondern um Nachkommen von rund 900.000 palästinensischen Arabern, die 1948-49 den neu gegründeten Staat Israel verlassen hatten und von der UNRWA als Flüchtlinge geführt wurden. Das heißt, der Flüchtlingsstatus wird regelrecht vererbt. Dazu muss man noch sagen, 900.000 waren es 1948-49. Von denen leben noch geschätzte 30.000. 30.000, aber Flüchtlinge werden 5,3 Millionen geführt bei der UNRWA. Das Budget des UNHCR, also des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, belief sich im Jahr 2012 auf etwa 4,3 Milliarden US-Dollar. Das Budget der UNRWA im Jahr davor betrug rund 1,2 Milliarden US-Dollar, niedriger. Klar, aber man sieht auch hier, dass das Verhältnis, wenn man das ins Verhältnis setzt, schon eine recht beträchtliche Zahl. Dazu muss man noch sagen, dass die UNRWA die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen ist. Sprich, Einzelorganisationen sind sowas wie die UNESCO beispielsweise oder der Menschenrechtsrat. UNRWA ist die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen und mit rund 22.000 Mitarbeitern auch der größte Arbeitgeber in der Region nach dem öffentlichen Dienst. Generell lässt sich nicht ernsthaft behaupten, dass die Verhältnisse in den palästinensischen Gebieten die schlimmsten auf dem Erdball wären. Sie sind schlechter als in Westeuropa, klar, sie sind schlechter als in Nordamerika oder Israel, aber von einer humanitären Katastrophe kann nun wirklich nicht die Rede sein. Die Lebenserwartung der Bewohner des Gazastreifens beispielsweise beläuft sich auf 74 Jahre und ist damit höher als beispielsweise in Ägypten, als in der Türkei und über 100 weiteren Staaten. 74 Jahre Lebenserwartung. Die Kindersterblichkeit ist auch mal so ein Indikator, der dann gerne herangezogen wird. Diese Kindersterblichkeit hat ungefähr das Niveau von Bulgarien und liegt niedriger als in den meisten süd- und mittelamerikanischen Ländern. Und die Bevölkerungsdichte ist erheblich geringer als beispielsweise jene von Mexiko-Stadt, wie das zum Gazastreifen. An Geld und Ressourcen mangelt es an den palästinensischen Gebieten also nicht unbedingt und etliche NGOs leisten dort auch dort gar nicht in erster Linie das, was gemeinhin humanitäre Hilfe genannt wird, sondern verfolgen vielmehr explizit politische Ziele, eine dezidiert politische Agenda. Eine Agenda, die letztlich auf die berüchtigte Weltkonferenz gegen Rassismus zurückgeht, die von der UNO im August und September 2001 im südafrikanischen Durban veranstaltet wurde. Ich sage, warum berüchtigt? Es ging doch immerhin um eine Weltkonferenz gegen Rassismus. Wie kann die berüchtigt seien. Nun, eine große Mehrheit der Teilnehmerstaaten verwandelte diese Konferenz in ein regelrechtes Tribunal gegen Israel, das als Inbegriff und Ausgeburt des Rassismus und des Kolonialismus an den Pranger gestellt wurde. Und noch schlimmer ging es in Paralleltagen in NGO-Foren zu, an denen mehr als 1500 Nichtregierungsorganisationen teilnahmen, darunter auch große und prominente wie beispielsweise Amnesty International und Human Rights Watch. In der Schlusserklärung dieser Durban-Konferenz oder dieses NGO-Forums, in der Schlusserklärung wurde der jüdische Staat bezichtigt, ein Apartheid-Regime zu sein und ethnische Säuberungen zum Nachteil der Palästinenser zu verüben. Zudem wurde die Wiedereinsetzung einer später zurückgenommenen UN-Resolution aus dem Jahr 75, in der Zionismus als eine Form des Rassismus bezeichnet wurde, sowie Boykotte, Sanktionen und eine diplomatische Isolierung Israels gefordert. Auf dem Konferenzgelände verteilten palästinensische NGOs Kopien der Protokolle der Weisen von Zion und andere antisemitische Pamphlete, wie etwa jenes, auf dem das Konterfei Adolf Hitlers abgebildet war und gefragt wurde, was wäre, wenn ich gewonnen hätte? Es gäbe kein Israel und kein palästinensisches Blutvergießen. Mehrfach wurden jüdische Teilnehmer der NGO, des NGO-Forums verbal und körperlich angegriffen. Das Schlussdokument des Forums wurde in den folgenden Jahren mehr und mehr zu einem Aktionsplan für NGOs, die sich als pro-palästinensisch verstehen. Es war die Grundlage für künftige NGO-Kampagnen, in denen Israel als das neue Südafrika dargestellt wurde. Die Durban-Strategie war geboren mit Hilfe einer menschenrechtlich verbrämten Rhetorik unter Berufung auf fragwürdige Zeugenaussagen angeblicher Opfer und unter nahezu vollständiger Ausblendung des palästinensischen Terrors sollte der jüdische Staat künftig dämonisiert und delegitimiert werden. Beispiele für solche Kampagnen sind der Versuch, den Antiterror-Einsatz der israelischen Armee in Jenin im Jahr 2002 als Massaker an der Zivilbevölkerung darzustellen. Das hat auch Amnesty damals mitgetragen und Human Rights Watch. Und später haben sie es zurückgenommen, aber da war das Ding natürlich schon längst rum und das Event hat dann keinen mehr wirklich interessiert. Der konzertierte Aufruf zu einem akademischen Boykott Israels an britischen Universitäten im Jahr 2005 und die Vielzahl an Erklärungen, in denen während des Libanonkriegs im Sommer 2006 der israelischen Armee Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen wurden, bei gleichzeitiger Verharmlosung der Terrorangriffe der Hezbollah. Zu weiteren Beispielen komme ich dann gleich noch. Nicht wenige NGOs, die dort tätig sind, zeichnen von den palästinensischen Gebieten, insbesondere vom Gazastreifen, das Bild eines besetzten und belagerten Landstrichs, in dem die Bevölkerung vom israelischen Staat und seiner Armee eingesperrt und ihre Lebensgrundlage gebracht und immer wieder grundlos mit Krieg überzogen wird. Dass der Gazastreifen von der islamistischen, antisemitischen Hamas beherrscht wird, die in diesem Gebiet seit ihrem im Januar 2006 mit absoluter Mehrheit errungenen Wahlsieg eine Art Gottesstaat errichtet hat, jede Form von politischer, religiöser oder sexueller Abweichung brutal verfolgt und Israel am liebsten von der Landkarte radieren würde, das ist für sie in aller Regel so wenig ein Thema wie das autoritäre, korrupte Regime der Fatah in Westjordanien. Die weitaus meisten Nichtregierungsorganisationen, die mit dem Nahostkonflikt befasst sind, suchen die Schuld für vermeintlich oder tatsächlich menschenunwürdige Zustände in den palästinensischen Gebieten nahezu ausschließlich beim jüdischen Staat. Und auch die Hilfe, die den Palästinensern seitens der NGOs zuteil wird, mutet es bei fragwürdig an, um es vorsichtig zu formulieren. So beteiligten sich beispielsweise die deutsche Sektion der Hilfsorganisation IPPNW, also der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs, schrägstrich Ärzte in sozialer Verantwortung, IPPNW und Pax Christi, im Mai 2010 an der seinerzeit viel beachteten Free Gaza Flotte, einem Schiffskonvoi, der mit vermeintlichen Friedensaktivisten und Hilfsgütern geladen Kurs auf den Gazastreifen genommen hatte und erklärtermaßen die dortige, in den Augen der Aktivisten illegale Seeblockade durchbrechen wollte. In den internationalen Gewässern vor der Küste von Gaza stoppten israelische Spezialeinheiten die Schiffe jedoch auf dem größten Schiff der türkischen Navy Marmara, wurde die israelische Einheit daraufhin beim Entern nachweislich mit Eisenstängen, Hexen und Messern angegriffen, und zwar von mehreren Dutzend türkischen Islamisten, die auf dem Oberdeck das Kommando innehatten. Kommandiert wurden sie vom Vorsitzenden der als Hilfsorganisation firmierenden türkischen Vereinigung IHH, Bülent Yildirim, der mit kaum verhohlener Genugtuung sagte, die Aktivisten hätten mehrere Soldaten in ihre Gewalt gebracht. Und er muss es wissen, denn er war es, der die Aktivitäten persönlich kontrollierte und befehligte, zuletzt in einem Raum im Schiffsheer. Und es war seine Institution, die IHH, die die Mavi Marmara finanziert und deren Fahrt geplant hat. Ein etwas genauerer Blick auf die über 100 Ländern aktive IHH offenbart, dass es sich bei dieser NGO weniger um eine karitative Einrichtung als vielmehr um eine radikale islamistische Gruppe im Gewand einer humanitären Organisation handelt, wie Robert Spencer in der angesehenen britischen Tageszeitung Telegraph befand. Eine Einschätzung, die das Dänische Institut für internationale Studien bestätigen kann, nach seinen Erkenntnissen ließ die IHH, Zitat, in der Vergangenheit dem weltweiten Dschihad-Netzwerk logistische und finanzielle Unterstützung zukommen. Türkische Behörden hatten bei der IHH im Jahr 1997 unter anderem Waffen, Sprengstoff und Anleitungen zum Bombenbau sichergestellt. Die Dachorganisation dieser IHH ist übrigens die Union des Guten, die mit Spendengeldern Hamas und andere terroristische Gruppierungen finanziert. Und Vorsitzender dieser Union ist, den Mann werden Sie vielleicht kennen, Yusuf al-Qaradawi, ein einflussreicher islamischer Rechtsgelehrter, der Selbstmordattentate gegen Israel als Märtyrertod billigt, die Todesstrafe für die Abkehr vom Islam befürwortet und Adolf Hitler eine wörtlich gerechte Strafe Allahs für die Juden nennt, mit denen ein Dialog nur, wie er sagt, mit Schwert und Gewehr zu führen sei. Die IHH unterhält aber auch von sich aus Beziehungen zu Hamas. So traf sich besagter Bülent Yildirim, das ist der Mann hier zu linken, beispielsweise zu Beginn des Jahres 2010 in Gaza mit dem Hamas-Führer Ismail Haniyeh, der zu Rechten zwecks Fundraising und Organisation des Free-Gaza-Trips. Und an der Einweihungszeremonie für die Mavi Marmara Ende Mai 2010 in Istanbul nahmen mit Mahmoud Zaloa und Zahar Abiravi zwei von Großbritannien aus operierende Top-Terroristen der Hamas teil. Yildirim selbst hielt bei dieser Feier eine Rede, in der er unter anderem sagte, Israel verhält sich, wie Hitler sich gegenüber den Juden verhalten hat. Hitler baute Konzentrationslager in Deutschland und heute baut das zionistische Gebilde Konzentrationslager in Palästina. Angesichts dessen ist es wohl wenig überraschend, dass sich an Bord der Mavi Marmara auch zahlreiche militante Islamisten befanden. Laut den türkischen Zeitungen Vatan und Milliyet waren mindestens 40 Personen gewaltbereit und drei der Getöteten hätten vor ihrer Abreise gegenüber Freunden und Verwandten gesagt, sie wollten auf der Fahrt als Märtyrer sterben. In ihrem Gepäck hatten die Islamisten Stöcke, Eisenstangen, Messer, Steinschleudern und Glaskugeln, außerdem kugelsichere Westen und Schutzmasken sowie einige elektrische Säge. Als die israelische Marine Kontakt mit der Schiffsbesatzung aufnahm und sie zur Kooperation aufrief, bemächtigte sich der türkische Trupp des Oberlands. Alle anderen Passagiere wurden nach unten verbannt, auch die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einige davon ja auch von der Linkspartei, sie wurden nach unten verbannt und durften ohne Erlaubnis nicht mehr nach oben. Eine kleine türkische Reserveeinheit blieb mit arabischen Aktivisten auf dem mittleren Deck. Die IHH-Aktivisten rüsteten sich für die Attacke, sie zersägten die Reling, um sich mit Eisenstangen zu bewaffnen, entwendeten die Äxte aus den Feuermeldern und deckten sich mit Messern aus der Kombüse ein. Wenn Sie sich jetzt fragen, woher ich das weiß, war ja schließlich nicht dabei. All dies zeigt ein Film der linken amerikanischen Organisation Cultures of Resistance, die eigentlich das vermeintlich besonders rücksichtslose Vorgehen der israelischen Einheit belegen wollte, um dann unfreiwillig natürlich die Angriffsvorbereitungen auf dem Schiff zu zeigen. Die deutschen Aktivisten waren also mit veritablen Dschihadisten buchstäblich in einem Boot, doch selbst die in dieser Hinsicht geradezu erdrückende Beweislast in Form zahlreicher Videos und Zeugenaussagen vermochte sie nicht von ihrem Standpunkt abzubringen. In einer vier Tage nach den Geschehnissen in den Gewässern vor der Küste des Gazastreifens verbreiteten Presseerklärung des sogenannten Deutschen Koordinationskreises Palästina-Israel, zu dem auch IPP und Leo Pax Christi gehören, hieß es, ich zitiere, mit aller Entschiedenheit weisen wir die Vorwürfe zurück, die das friedliche Ansinnen der Freiheitsflotte in Frage stellen und eine Verbindung zu islamistischen Terroristen unterstellen. Diese Vorwürfe dienen allein dem Zweck, von den israelischen Verbrechen beim Angriff auf die Schiffe und von der völkerrechtswidrigen Blockade von Gaza abzulenken. Zitat Ende. Matthias Jochheim, stellvertretender Vorsitzender der IPPNB in Deutschland und Passagier auf der Mavi Marmara, behauptet in einem Interview des Kölner Stadtanzeigers, alle Aktivisten an Bord habe, so wörtlich, das Prinzip der Gewaltfreiheit und das Ziel, humanitäre Hilfe für Gaza zu leisten, geeint. Zudem habe man, nochmal wörtlich, die internationale Gemeinschaft auf das Unrecht, das der palästinensischen Zivilgesellschaft geschieht, aufmerksam machen und für freie Zugangswege zum Gazastreifen kämpfen wollen. Auch in einem 20-minütigen Gespräch, das ich selbst für die Jungle World mit Matthias Jochheim geführt habe, bestritt er, dass an Bord der Konsens des zivilen Ungehorsams verlassen worden sei. Er sagte wörtlich: Ich selbst habe lediglich ein paar kurze Holzknüppel gesehen, mit denen sich einige der Angegriffenen verteidigt haben könnten, mehr nicht. Anderslautende Einschätzungen waren für ihn nochmal wörtlich israelische Falschmeldungen oder Manipulationen. Das Interview ist ihm zur Autorisierung anschließend vorgelegt worden. Jennifer hat es also nicht einfach so gedruckt. Er wollte es auch vorher nochmal sehen und hat es exakt so abgesegnet. Das sind also seine Worte. Als der Schiffskonvoi schließlich komplett aufgebracht war, zeigte sich, dass die Fracht der Schiffe teilweise aus wertlosem Material bestand, aus Schrott auf Deutsch gesagt, beispielsweise abgelaufenen Medikamenten, ausrangierten Rollstühlen, gebrauchter Kleidung. Insgesamt 10.000 Tonnen an Hilfsgütern sollen die Schiffe der Free-Gaza-Flotte an Bord gehabt haben. Zum Vergleich, Israel transportierte nach Angaben des Außenministeriums im ersten Quartal des Jahres 2010, also kurz vor dem Start der Flotte, etwa 94.500 Tonnen Hilfsgütern an 6 Tagen pro Woche in den Gazastreifen, also mehr als 1.000 Tonnen pro Tag, darunter unter anderem 48.000 Tonnen Nahrungsmittel, 40.000 Tonnen Weizen, 2.760 Tonnen Reis, 553 Tonnen Milchpulver und Babynahrung und so weiter. Es ist ja nicht so, wie oft getan wird, dass Israel die Lieferung in den Gazastreifen blockieren würde, aber sie kontrollieren es eben vorher. Woraus sich die Frage ergibt, könnte es sein, dass es den Aktivisten also gar nicht in erster Linie darum ging, vermeintlich notleidenden Palästinensern zu helfen? Immerhin hatten die israelischen Behörden den Organisatoren der Flotte wiederholt angeboten, den Hafen von Ashdod, einer israelischen Küstenstadt, anzulaufen und ihre Fracht nach der obligatorischen Kontrolle auf dem Landweg nach Gaza zu bringen. Die Organisatoren der Flotte wiesen dieses Angebot jedoch strikt zurück und ihre Sprecherin Rita Berlin erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ganz offen, Zitat: Bei dieser Mission geht es nicht darum, humanitäre Güter zu liefern, es geht darum, Israels Blockade zu brechen. Es war allerdings abzusehen, dass die israelische Marine dieses Vorhaben unterbinden würde, ging es also womöglich darum, für Bilder zu sorgen, mit denen Israel als brutale, unmenschlich vorgehende Besatzungsmacht angeklagt werden kann. Falls ja, ging das Kalkül durchaus auf. Medien und Politik empörten sich über das israelische Vorgehen gegen die vermeintlichen Friedensaktivisten der diversen NGOs. Der Deutsche Bundestag forderte in einer Resolution gar einstimmig die sofortige und bedingungslose Beendigung der Blockade des Gazastreifens und auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen unterstützten oder verteidigten diese Flotte, darunter Amnesty International, Human Rights Watch und Oxfam, um die größten zu nennen. Und die Hamas feierte einen propagandistischen Coup. Ihr Führer Ismail Haniyeh hatte schon vor dem Beginn der Flottenfahrt frohlockt, Zitat: Wenn die Schiffe Gaza erreichen, ist das ein Sieg, und wenn sie von den Zionisten terrorisiert werden, ist das ebenfalls ein Sieg. Doch zurück zum bereits kurz angesprochenen Zusammenwirken von UNO und NGOs, das in den vergangenen Jahren, vor allem seit der besagten Konferenz von Durban, immer enger geworden ist. Ein markantes Beispiel dafür und für die erwähnte Durban-Strategie ist der Goldstone-Bericht, der sogenannte Goldstone-Bericht, der sich mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas Ende 2008, Anfang 2009 beschäftigt. Vorgelegt hat ihn im September 2009 eine Kommission, die vom sogenannten Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzt worden war. Dieser Menschenrechtsrat klingt ja ganz gut, bei ihm haben die islamischen Staaten und andere Autokratien die Mehrheit. Dieser Menschenrechtsrat hat beispielsweise die Durban 2 genannte, heftig umstrittene Antirassismuskonferenz in Genf vom April 2009 ausgerichtet auf der unter anderem der seinerzeitige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad als Redner auftrat. Ahmadinejad als Hauptredner sozusagen auf einer Antirassismuskonferenz der UNO. Die USA und viele EU-Staaten hatten sich deshalb teilweise in buchstäblich letzter Minute zu einem Boykott der Veranstaltung entschlossen. Der UN-Menschenrechtsrat kennt vor allem ein Thema, und das heißt Israel. Mit keinem Staat beschäftigt sich dieses Gremium häufiger, kein Land verurteilt es öfter. Insofern sind die Inhalte des Goldstone-Berichts, benannt nach diesem Mann, nach dem Kommissionsvorsitzenden Richard Goldstone, südafrikanischer Jurist und Chefankläger des UNO-Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda. Insofern sind also die Inhalte dieses Goldstone-Berichts auch keine wirkliche Überraschung. Den Raketenterror der Hamas schreibt er lediglich am Rande, und ansonsten ist er eine 575 Seiten umfassende Anklageschrift gegen den jüdischen Staat, dem nicht weniger vorgeworfen wird als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit. Zu nicht geringen Teilen, deswegen erzähle ich das hier, zu nicht geringen Teilen besteht dieses Konvolut dabei aus Zitaten, die per Copy und Paste aus Stellungnahmen, Publikationen und Zeugenaussagen von NGOs einfach übernommen wurden. Über 500 solcher Zitate sind in der Abhandlung zu finden, aber sie gehen sie über mehrere Seiten. Zu den am häufigsten verwendeten Quellen gehören das Palestinian Center for Human Rights, Al-Haq, Human Rights Watch und Breaking the Silence. Auch diese und zahlreiche weitere im Bericht zustimmend zitierte Organisationen üben allenfalls ausnahmsweise eine zurückhaltende, taktisch motivierte Kritik an der Hamas und anderen palästinensischen Terrorgruppen, und ansonsten konzentrieren sie sich in ihrem Wirken ganz auf Israel und seine angeblichen Verstöße gegen das Menschen- und das Völkerrecht. So wird im Goldstone-Bericht beispielsweise unter Berufung auf das Palestinian Center for Human Rights behauptet, weniger als 17% der während der Operation Parsnip, also der Militärschläge Ende 2009, weniger als 17% der während der Operation Parsnip von der israelischen Luftwaffe getöteten Palästinenser seien Kombattanten gewesen, also mehr als 83% seien Zivilisten gewesen. Diese geringe Zahl von 17% Kombattanten verwundert allerdings nicht, wenn man bedenkt, dass die Goldstone-Kommission sogar die im Gazastreifen tätigen Polizisten zu den Zivilisten rechnet, obwohl über 90% von ihnen zum militärischen Arm der Hamas gehören. Auch wenn die Hamas in der Untersuchung rundweg vom Vorwurf freigesprochen, Zivilisten als sogenannte menschliche Schutzschilde missbraucht zu haben und die Verkleidung ihrer Bewaffneten als Zivilisten sei, so steht es in dem Bericht, ohnehin von internationalem Recht gedeckt gewesen, wovon allerdings keine Rede sein kann, wenn man die Genfer Konventionen und die Hager Landkriegsordnung zugrunde legt. Für die illegale Lagerung von Waffen und Munition der Hamas in Moscheen wiederum wollen Goldstone und seine Kommissionskollegen keinerlei Belege gefunden haben, was einigermaßen erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass nicht einmal die Hamas selbst beschnitten hat, auch in Gottes und in Krankenhäusern Depots angelegt zu haben. Es ist aufschlussreich, wenn Sie den Bericht lesen, auch es ist aufschlussreich, welche Quellen die Goldstone-Kommission für glaubhaft hielt und welche nicht. Aussagen von Zeugen und Experten, die sich bei näherem Hinsehen als Aktivisten israelkritischer Organisationen entpuppen, werden ohne weitere Nachforschung als vertrauenswürdig präsentiert, während Analysen und Stellungnahmen von Institutionen, die Hamas ablehnen, entweder unterschlagen oder seitenlang niedergemacht werden. Doch das wird erklärlich, wenn man weiß, dass einige Mitglieder dieser Kommission selbst jahrelang in NGOs oder deren Umfeld aktiv waren, die Israel wenig wohlgesonnen sind. Goldstone selbst beispielsweise gehörte Human Rights Watch in führender Position an, einer Organisation, die in die Kritik geriet, weil sie in Saudi-Arabien Spenden für ihren Kampf gegen pro-israelische Interessengruppen akquiriert hat in menschenrechtlich vorbildlichen Saudi-Arabien. Erst nach seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Untersuchungskommission verließ Goldstone dann Human Rights Watch. Gemeinsam mit den späteren Kommissionsmitgliedern Dina Gilani und Desmond Travers hatte er zuvor einen von Amnesty initiierten offenen Brief an den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon unterzeichnet, in dem das israelische Vorgehen als Angriff auf die Zivilbevölkerung in Gaza verurteilt wurde. Der Goldstone-Kommission gehörte auch Christine Chinkin an, eine frühere Beraterin von Amnesty. Chinkin war zudem Unterzeichnerin eines Protestschreibens vom Januar 2009 mit dem Titel Israels Bombardierung von Gaza ist keine Selbstverteidigung, sondern ein Kriegsverbrechen. Es spricht ja gar nichts dagegen, wenn diese Damen und Herren sich politisch engagieren, nach außerhalb der UNO. Das Problem ist nur, sie hatten ihr Urteil also bereits gefällt, bevor sie im Auftrag der UNO das Kriegsgeschehen überhaupt erst untersuchen konnten. Und insofern auch aus diesem Grund keine wirkliche Überraschung, was dann dabei rausgekommen ist, nämlich genau das, was ja wie gesagt vorher schon bei ihnen feststand. Goldstone selbst distanzierte sich übrigens im April 2011 von seinem eigenen Urteil. Wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre der Goldstone-Bericht ein anderes Dokument geworden, schrieb er in einem Beitrag für die Washington Post. Neuere Untersuchungen, die auch von einer nachfolgenden UN-Kommission bestätigt worden seien, ließen erkennen, so Goldstone, Zitat, dass Zivilisten nicht absichtlich zum Ziel israelischer Angriffe gemacht worden seien. Eine Selbsterkenntnis von Goldstone immerhin, eine Selbsterkenntnis, von der die vielleicht bekannteste NGO überhaupt ein Stück entfernt ist. Mit über 2,2 Millionen Mitgliedern und Unterstützern in mehr als 150 Staaten zählt sie auf jeden Fall zu den größten Nichtregierungsorganisationen. Die Rede ist, wir wissen es schon, von Amnesty International. Nun handelt es sich bei Amnesty weniger um eine Hilfsorganisation, die vor Ort Projekte betreibt, sondern um eine Menschenrechtsorganisation mit explizit politischer Agenda. Aber auf ihre Expertise legt die Öffentlichkeit und legen auch andere NGOs sehr viel Wert, auch und gerade, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Und deshalb möchte ich an einem nicht unwichtigen Beispiel verdeutlichen, wie eine solche Expertise aussieht und was an ihr problematisch ist. In einem Ende 2009 erschienenen Bericht mit dem Titel Troubled Waters, den Palästinensern wird ein gerechter Zugang zum Wasser verweigert, beschäftigt sich Amnesty mit der israelischen Wasserpolitik. Michael Spanier hat es ja schon angesprochen, dass diese Wasserthematik eine sehr wichtige ist. Amnesty hat ihm eine ganze Broschüre gewidmet und schlägt in dieser Broschüre Alarm. So heißt es beispielsweise, ich zitiere daraus, der tägliche Frischwasserkonsum der in den besetzten Gebieten lebenden Palästinenser liegt bei rund 70 Litern pro Kopf und damit deutlich unter der Menge von 100 Litern, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen wird. Also 70 Liter, Martin Schulz war bei 17 Litern, was ihm eigentlich ein palästinensischer Jugendlicher in Ramallah gesagt haben soll, so natürlich nicht gestimmt hat. Amnesty sagt, spricht immerhin von 70, was immer noch nicht besonders viel ist. Demgegenüber verbrauche ein Israeli täglich im Schnitt rund 300 Liter Wasser, also mehr als das Vierfache. Der Grund für diese erhebliche Differenz liege, so Amnesty, in der diskriminierenden israelischen Politik, die sowohl gegen verschiedene israelisch-palästinensische Abkommen als auch gegen internationales Recht verstoße. Der Zugang der Palästinenser zu den Wasserressourcen, behauptet Amnesty, werden massiv eingeschränkt und behindert, unter anderem dadurch, dass Israel über 80% der einzigen palästinensischen Bezugsquelle in der Westbank für sich beanspruche, fortwährend Wasserspeicher und Bewässerungssysteme in palästinensischen Dörfern zerstöre und das Westjordanland als Müllkippe und Jauchgrube missbrauche, wodurch das Grundwasser verschmutzt wird. Andere Statistiken kommen dagegen zu wesentlich weniger alarmierenden Ergebnissen. Hier nochmal zwar von Amnesty, waren da 70 Litern, dass eine Erhebung des in Ramallah ansässigen Palestinian Central Bureau of Statistics, PCBS, kommt zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2007, also vor dem Erhebungszeitraum von Amnesty, jeder Bewohner in den palästinensischen Gebieten durchschnittlich 136 Liter Wasser, da war ich zu schnell, 136 Liter Wasser pro Tag verbrauchte. So. 136 Liter Wasser pro Tag verbrauchte, also fast doppelt so viel wie von Amnesty angegeben und immer noch deutlich mehr als die von der WHO empfohlene Mindestmenge von 100 Litern. Gar 287 Liter pro Kopf und Tag hat die staatliche israelische Wasserbehörde errechnet, also eine ziemlich große Diskrepanz zu den Gründen dafür, warum das so groß ist und wieso die Zahlen so stark voneinander abweichen, komme ich gleich noch. Die palästinensische Autonomiebehörde gibt für das Jahr 2011, also nach dem Bericht, einen Pro-Kopf-Verbrauch in den palästinensischen Städten von 103 Litern an. Dazu muss man noch wissen, als Israel 1967 die Kontrolle über das Westjordanland übernahm, hatten überhaupt nur 4 von 708 palästinensischen Städten und Ortschaften einen Zugang zu fließendem Wasser. 4 von 708. Anfang 2010 waren es 641 dieser Orte, 641 von 708 und insgesamt 96% der palästinensischen Bevölkerung. Inzwischen sind 16 weitere Dörfer hinzugekommen. Stand heute haben 98,5% der Palästinenser in der Westbank einen Wasseranschluss. Das sind erheblich mehr, als es beispielsweise bei den Einwohnern in Syrien und Jordanien der Fall ist. Es erklärt sich so, dass als Israel die Kontrolle übernommen hat und hat faktisch einen Krieg zur Besatzungsmacht geworden ist, haben sie einfach auch die Verantwortung übernommen für die Renovierung oder Neuverlegung der Wasserleitungen, die teilweise eben noch aus der Zeit des Osmanischen Reichs stammten, entsprechend verrottet und verrostet und brüchig und löchrig waren und hat sie erneuert, weil es auch in ihrem Sinn war. Und so verbessert man natürlich auch die gesamte Wassersituation bis heute, wie gesagt, 98,5 der Palästinenser dort einen Wasseranschluss haben. Kurze Erklärung, Grundlage für die Wasserpolitik von Israelis und Palästinensern sind die beiden Oslo-Abkommen, Oslo I und Oslo II. Das letztgenannte, also Oslo II, enthielt dabei eine Vereinbarung zur Wasserfrage, die zur Gründung einer gemeinsamen Wasserkommission, nämlich des israelisch-palästinensischen Joint Water Committee, JWC, JWC, wie Sie wollen, geführt hat. In diesem JWC gehören Vertreter beider Wasserbehörden an. Es ist mit der Einhaltung und Umsetzung der Absprachen befasst. Eine seiner Aufgaben besteht darin, die Wasserversorgung in der Westbank und dem Gazastreifen stetig zu verbessern. Dabei obliegt der palästinensischen Autonomiebehörde die Zuständigkeit für die Ressourcen und die Abwasserbehandlung in den palästinensischen Gebieten und Israel ist wiederum verpflichtet, zusätzliche Wassermengen an die Palästinenser zu liefern. Und tatsächlich ist deren Wasserverbrauch erheblich gestiegen, einerseits durch infrastrukturelle Maßnahmen, wie die Verlegung von Wasserleitungen und den Bau zahlreicher Brunnen, andererseits infolge israelischer Wasserlieferungen, deren Menge stets und meist deutlich über der vereinbarten lag im Jahr 2009, also dem Betrachtungsjahr von Amnesty, sogar von über 40%. Zwar verbrauchen die Israelis pro Kopf immer noch mehr Wasser als die Palästinenser, die Differenz hat sich im Laufe der Zeit jedoch stark verringert und das wird besonders deutlich, wenn man den Vergleichszeitraum mal etwas ausdehnt, also nicht nur von Jahr zu Jahr guckt. Den Angaben der israelischen Wasserbehörde zufolge beanspruchte 1967 jeder Israeli 508 Kubikmeter natürliches Wasser im Jahr. Geklärtes Abwasser und entsalztes Meerwasser sind hier nicht mit einbezogen, also natürliches Wasser. 508 Kubikmeter im Jahr, das sind am Tag im Schnitt fast 1400 Liter. Bei den Palästinensern im Westjordanland waren es dagegen nur 86 Kubikmeter oder pro Kopf oder umgerechnet 236 Liter pro Tag. Eine erhebliche Differenz also, die allerdings viel mit den altertümlichen Wasserleitungen in der Westbank zu tun hatte und damit, dass viele Palästinenser, wie bereits angedeutet, noch gar nicht ans Wassernetz angeschlossen waren. Wenn wir jetzt 40 Jahre weitergehen und im Jahr 2007 gucken, das ist zwar jetzt auch schon wieder 7 Jahre her, die Differenz hat sich allerdings eher noch weiter verringert. 2007 lag der Jahresverbrauch auf israelischer Seite bei nur noch 153 Kubikmetern je Einwohner und Jahr oder 420 Liter am Tag, während er in der Westbank auf 105 Kubikmeter Wasser pro Jahr oder 288 Liter täglich gewachsen war. Also es gibt noch eine Diskrepanz, aber wie gesagt, bei weitem nicht mehr so dramatisch, wie es mal gewesen ist. Das Begin Sadat Center for Strategic Studies erklärt dazu, Zitat, die akute Abnahme des Pro-Kopf-Verbrauchs von natürlichem Wasser in Israel hat sowohl mit der Abnahme der verfügbaren natürlichen Wasserressourcen als auch mit der dramatischen Zunahme der Bevölkerung zu tun. Diese Bevölkerungszahl in Israel stieg zwischen 67 und 2006 von knapp 2,8 Millionen auf 7,1 Millionen. Da die Wassermengen gleichzeitig nicht unbedingt gestiegen sind, muss es halt anders verteilt werden. Das ist natürlich eine organisatorische Aufgabe, die bewältigt werden will. Und wo wir schon bei der Bevölkerungszahl sind, seien an dieser Stelle kurz ein paar Anmerkungen dazu gestattet, weil sie eine wesentliche Größe ist, diese Bevölkerungszahl, bei der Berechnung von diesen ganzen Zahlen. Denn gerade bei der Kalkulation der Pro-Kopf-Menge ist es natürlich erheblich, von wie vielen Bewohnern man eigentlich ausgeht. Das Palestinian Central Bureau of Statistics, das PCBS, verzeichnete im Jahr 2004 über 2,4 Millionen Palästinenser in der Westbank, 2,4 Millionen, eine Zahl, die dann auch Amnesty im Bericht übernommen hat, während das American Israel Demographic Research Group, kurz AIDRG, American Israel Demographic Research Group, nur auf 1,4 Millionen kamen. 1,4 Millionen, also 1 Million weniger Palästinenser in der Westbank. Und da fragt man sich natürlich, woher kommt diese große Differenz? Kommt es dazu, dass die einen von 2,4 Millionen ausgehen und die anderen 1,4 Millionen? Die resultiert aus unterschiedlichen Definitionen der de facto Einwohner. Die Berechnung des PCBS umfasst beispielsweise auch die 250.000 Palästinenser in Ost-Jerusalem und die 150.000 Palästinenser, die durch Heirat und das Zusammenführungsprogramm für Familien in Israel eingewandert sind. Die AIDRG zählt diese 400.000 Personen, erkennliche Zahl, dagegen nicht mit, da sie an die israelische Wasserversorgung angeschlossen sind und damit als Teil der israelischen Bevölkerung gezählt werden, zumindest bei Wasser. Darüber hinaus hat das PCDS die Zahl der palästinensischen Einwohner um weitere 400.000 erhöht, indem es diejenigen, die viele Jahre im Ausland gelebt haben, mit eingerechnet hat, während die AIDRG diese Gruppe nicht mit einschließt, dass sie keinen Verbrauchsanteil an der palästinensischen Wasserversorgung hat. Bleibt eine Differenz von 200.000 Personen, und die ergibt sich aus unterschiedlichen Berechnungen und Prognosen, was Geburt, Tod, Einwanderung betrifft. Erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang, dass sich die Zahl der AIDRG eindeutig auf Daten und tatsächliche Messungen beziehen, wie zum Beispiel auf die Geburtenregistrierung, auf die Anmeldung von Kindern bei der Einschulung oder auch Berichte über Aus- und Einreise an Grenzübergänge. So kommen also diese Differenz zustande, dementsprechend auch sehr, sehr unterschiedliche Zahlen. Aber zurück zu dem Verbrauch von natürlichem Wasser. 153 Kubikmeter pro Kopf waren es 2007 bei den Israelis, wie gesagt, 105 bei den Palästinensern. So, und jetzt ergibt auch das nur wirklich einen Sinn, wenn man das mal in den Kontext des Nahen Ostens stellt. Also einfach mal schaut, was haben eigentlich andere verbraucht. Wie viel ist das? Ist das besonders viel? Ist das besonders wenig? Und da kann man jetzt sehen, im selben Jahr, 2007, verbrauchte ein Jordanier 172 Kubikmeter Wasser. Jetzt kommt ein großer Sprung, ein Ägypter 732, ein Syrer 861 und ein Libanese sogar 949 Kubikmeter natürliches Wasser. Dass die Israelis, wenn man sich das hier so anguckt, die größten Wasserverschwender in der Region wären, lässt sich also nicht behaupten. Nach einer amerikanischen Studie ist die Wasserversorgung in der Westbank sogar besser als in Großstädten wie Amman, Tunis und Algier. Unzureichend ist dagegen die Abwasserbehandlung in den palästinensischen Gebieten, denn das verbrauchte Wasser wird zu zwei Dritteln ohne weitere Behandlung in die Bäche und Flüsse geleitet und sickert ins Grundwasser ein. Und weil das Abwasser nicht geklärt wird, fehlt außerdem die Möglichkeit, es zur Bewässerung in der Landwirtschaft einzusetzen, wie Israel es tut. Stattdessen wird dann Frischwasser verwendet, was dazu führt, dass den privaten Haushalten halt deutlich weniger davon zur Verfügung steht. Amnesty wirft Israel gleichwohl vor, über 80% der einzigen palästinensischen Wasserbezugsquelle in Westjordanland für sich zu beanspruchen, hatte ich ja schon kurz erwähnt. Gemeint ist damit der sogenannte Gebirgsaquifer. Und wenn Sie nicht wissen, was ein Aquifer ist, so ging es mir auch vor der Recherche, ein Aquifer ist ein natürlicher Grundwasserträger bzw. Grundwasserleiter, der sich in diesem Fall über die gesamte Westbank erstreckt und von Regenfällen gespeist wird. Das eingesickerte Wasser bahnt sich seinen Weg dann durch die Erde, wie Wasser das so tut, und fließt schließlich zu verschiedenen Quellen, die sich zu einem nicht geringen Teil im israelischen Kernland befinden und deren Wasser in großen Speichern aufgefangen wird. Und genau hierin liegt auch ein wesentlicher Teil des Streits begründet, denn während die PA, also die Autonomiebehörde und mit ihr Amnesty, darauf besteht, dass der über den Westjordanland niedergehende Regen den Palästinensern zusteht, argumentiert die israelische Wasserbehörde damit, dass sich die Quellen überwiegend in Gebieten befinden, die bereits vor 67 zu Israel gehörten und schon damals genutzt wurden. Wie es halt ist in der Politik, verschiedene Sichtweisen bedürfen dann eben des Kompromisses. Deshalb gab es Oslo II und anschließend das Joint Water Committee, die die Verteilung dieser Wasservorräte regulierten und regelten, die auch für Israel ja bekanntlich existenziell wichtig sind. Israel fühlt sich diesem Kompromiss aber weiterhin verpflichtet. Die Palästinenser halten diese Vereinbarung zunehmend für unzureichend und dieser Streit zieht sich hier bis in die heutige Zeit hinein. Das zeigt sich halt immer mal wieder auch schlimmer. Dennoch konzentriert sich Amnesty in seiner Kritik ganz überwiegend auf Israel und hat mit Troubled Waters letztlich eine ziemlich einseitige Schuldzuweisung an den jüdischen Staat vorgelegt. Geradezu befremdlich finde ich gar die Behauptung, Israel benutze die Westbank als Jauchegrube und Müllhalde. Und sie sind es die palästinensischen Behörden, die sich trotz ihrer vertraglichen Verpflichtungen und internationaler Zuschüsse weigern, eine funktionierende Abwasserentsorgung und Abwasseraufbereitung zu organisieren. Ein Punkt, auf den übrigens auch der Schweizer Politikwissenschaftler Lauro Burkhardt in seiner Dissertation mit dem Titel The Politicization of the Oslo Water Agreement, also zur deutschen Politisierung der Wasservereinbarung von Oslo, nachdrücklich hingewiesen hat. Und dieser Bericht von Amnesty, Troubled Waters, kursiert eben bei den NGOs und ist bis heute eine Grundlage, wenn es darum geht, Israel für seine Wasserpolitik zu kritisieren, hat deswegen auch einen ganz zentralen Stellenwert, wie man sieht, so richtig nachgewiesen und seriös recherchiert ist das Ganze nicht und es ist eben extrem dramatisiert, wenn man sich andere Zahlen anguckt, auch mal diese Berechnungsgrundlagen an sich anschaut und hinterfragt, bei denen dann eben doch oft ganz andere Dinge rauskommen, als die eine populäre Menschenrechtsorganisation dargestellt hat. Finanziert werden viele NGOs, viele nichtstaatlichen Organisationen, übrigens nicht zuletzt aus Töpfen europäischer Regierungen und der Europäischen Union. Das Palestinian Center for Human Rights etwa bezieht seine Gelder aus Schweden, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, der Schweiz und von der EU. Auch die palästinensische NGO Al-Haq erhält Zuwendungen von diesen Staaten und außerdem von der irischen Regierung. Finanzspritzen belaufen sich dabei nicht selten auf mehrere 10.000 Euro. Auch von deutscher Seite wird das Wirken von NGOs in den palästinensischen Gebieten tatkräftig unterstützt. Da wären zunächst einmal und in allererster Linie die deutschen Parteistiftungen zu nennen, also durchaus ja keine NGOs, sondern eher GOs, die deutschen Parteistiftungen zu nennen, die eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen unter die Arme greifen, politisch wie finanziell. Nur einige Beispiele für Sie. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung kooperiert unter anderem eng mit der israelischen NGO Zohrot, deren Hauptanliegen ist es, den Mythos der sogenannten Nakba zu pflegen. Diesem Wort Nakba, das übersetzt Katastrophe bedeutet, wird im arabischen Raum die israelische Staatsgründung bezeichnet, die man bekanntlich für rundweg illegitim hält. Außerdem schließt sich Zohrot der Forderung nach einem sogenannten Rückkehrrecht für die palästinensischen Flüchtlinge an, was das Ende Israels als jüdischer Staat bedeuten würde und wirft der israelischen Armee vor, ethnische Säuberungen zu betreiben. Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heinrich-Böll-Stiftung. Die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt, wie übrigens auch die Konrad-Adenauer-Stiftung, beispielsweise die palästinensische NGO Miftach, die Israel-Massaker, einen kulturellen Genozid, Kriegsverbrechen und Apartheid vorwirft, Selbstmordattentate verherrlicht und auf ihrer Website auch schon mal antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. Zudem finanzierte die Böll-Stiftung im November 2013 eine Konferenz des Center for Women's Legal Research and Consulting im Gazastreifen, auf der die Ansprüche von Frauen im Falle einer Scheidung vor Scharia-Gerichten diskutiert wurden. Mit von der Partie war bei dieser Konferenz Dr. Said Abu Al-Jabin, einer der höchsten Repräsentanten dieses mittelalterlichen Justizsystems. Es handelt sich hier aber also auch durchaus um eine direkte Zusammenarbeit der Böllianer mit der Hamas. Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet unter anderem mit der Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, kurz PASHER, zusammen, die sich an gegen Israel gerichteten Boykottaktivitäten beteiligt und Israel vorwirft, ein Apartheid-System, ein Apartheid-Staat zu sein. Alles deutsche Parteistiftungen, wo man sieht, die unterscheiden sich nicht nennenswert und über Parteigrenzen hinweg in ihren Tätigkeiten. Teilweise unterstützen sie sogar dieselbe Organisation wie bei Böll und Adenauer, wo man ja vielleicht erwarten würde, ganz unterschiedliche Kräfte, ist aber in Bezug darauf definitiv nicht der Fall. Neben der Parteistiftung wären dann noch die kirchlichen Einrichtungen zu nennen. Auch hier ein paar kurze Beispiele. Brot für die Welt und der Evangelische Entwicklungsdienst fordern eine Kennzeichnung von israelischen Waren, die in Siedlungsgebieten produziert werden und arbeiten mit NGOs, wie den Physicians for Human Rights zusammen, die israelischen Ärzten Misshandlung und Folter von Palästinensern vorwerfen, sowie mit der Coalition of Women for Peace, einer der führenden Organisationen in der sogenannten BDS-Kampagne, die zu Boykotten, Kapitalabzug und Sanktionen gegenüber Israel aufruft. Die katholische Organisation Miserior unterstützt unter anderem die palästinensische NGO Society of St. Eve, die an Nakba-Kampagnen sowie an Kampagnen für das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge beteiligt ist und auch staatliche oder quasi-staatliche Einrichtungen wie beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und das Institut für Auslandsbeziehungen unterstützen NGOs mit anti-israelischer Agenda wie etwa Zohrot. Außerdem fördern sie wie beispielsweise die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft auch schon mal Unternehmungen wie das sogenannte Peer Project. dieses Projekt, das die Stiftung in den Jahren 2010 und 2011 mit über 20.000 Euro bezuschusste, war ein deutsch-israelisches Austauschprogramm, zu dem auch eine Broschüre gehörte, in der Israel mit der DDR verglichen und als gewalttätiger Staat dargestellt wurde, der arabische Schüler aus dem Bildungssystem ausschließt. Gewiss, die genannten Beispiele sind nur einige von vielen, wenn auch, ich denke, sehr markante, aber es ließen sich zahlreiche andere finden, allen voran die Organisation NGO Monitor, dokumentiert sie immer wieder, analysiert die politische Agenda der Nichtregierungsorganisationen und geht deren Finanzierung nach. Ist es beispielsweise wirklich nur ein unglücklicher Zufall, dass ein langjähriger Mitarbeiter der Ärzte ohne Grenzen, wie Mazhar Bashir, im Mai 2007 verhaftet wurde, weil er, unterwiesen von der PFLP, unter anderem ein Attentat auf den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert geplant haben soll? Ein Plan, der von seinem Vorgesetzten bei den Ärzten ohne Grenzen übrigens lapidar mit den Worten kommentiert wurde: Wir möchten klarstellen, dass wir unterscheiden zwischen seiner Arbeit und dem, was er in seiner Freizeit tut. Es ist lediglich eine Minderheitenmeinung, wenn, wie im November 2012 geschehen, eine Koalition von 22 NGOs, darunter Medico International, Pax Christi und die Diakonie, zu einem Boykott israelischer Waren aufruft? Wie kommt es, dass Human Rights Watch nicht einmal vor einer Sammlung von Spendengeldern in Saudi-Arabien zurückschreckt? Und was soll man davon halten, wenn Breaking the Silence der israelischen Armee vorwirft, palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht oder gar ohne Vorwarnung erschossen zu haben, als Zeugen jedoch nur israelische Soldaten aufbieten kann, die anonym bleiben und die Verbrechen, die sie beklagen, zu denen wir vom Hörensagen kennen? Im Zentrum der Politik vieler neben mit dem Nahostkonflikt beschäftigten NGOs steht oft genug nicht die Hilfe, sondern die Dämonisierung und Delegitimierung Israels, nicht selten mit dem jüdischen Staat, wie gesagt, sogar vorgeworfen, eine Politik der Apartheid zu betreiben und Verbrechen gegen die Menschheit zu begehen. Die von Antisemitismus geprägte Politik, vor allem der Hamas, aber auch der Fatah, wird dabei zumeist einfach ausgeblendet. Die Motivation dieser NGOs ist letztlich auch keineswegs eine pro-palästinensische, sonst wäre ihr Wirken von einer eindeutigen Distanz gegenüber der Hamas geprägt, deren Regime sich durch Frauenunterdrückung, Schwulenhass sowie eine rigide islamistische Herrschaft auszeichnet und die in ihrer Charta die Vernichtung Israels als unabänderliches Ziel festgeschrieben hat. Die Palästinenser sind oftmals lediglich Mittel zum Zweck, sie werden instrumentalisiert zu Objekten gemacht. Sofern ihr Leid nicht von Israel verursacht wird, sondern beispielsweise vom Libanon, einem Land, in dem für die Palästinenser tatsächlich apartheid-ähnliche Zustände herrschen, interessiert sich kaum noch eine NGO. Eine Beilegung des Nahostkonflikts oder gar ein Frieden wird auf diese Weise nicht zu erreichen sein, aber möglicherweise geht es so mancher NGO trotz anderslautender Bekundungen auch gar nicht darum. Denn längst hat sich ein regelrechtes Hilfsbusiness entwickelt, das von dem Konflikt buchstäblich genährt wird. Viele Mitarbeiter von NGOs wären arbeitslos, wenn es sie nicht mehr gäbe, denn ein Ende von Krieg und Krise im Nahen Osten würde ihre Tätigkeit schlichtweg überflüssig machen. Insofern drängt sich die Frage auf, ob sie neben dem ideologischen nicht auch ein materielles Interesse daran haben, die gegenwärtigen Zustände, die sie vordergründig kritisieren, zu perpetuieren und sich dabei scheinbar auf der Seite der Entrechteten und Unterdrückten zu positionieren. Zu Pass kommt den NGOs dabei, dass kaum jemand die Redlichkeit ihrer Motivation anzweifelt und nur wenige ihre Aktivitäten und Stellungnahmen in Frage stellen. Nichtregierungsorganisationen unterliegen faktisch kaum einer Kontrolle, sie gelten als grundsätzlich objektiv und glaubwürdig. Nur selten findet man halbwegs kritische Beiträge wie jener, der im Januar 2012 auf Spiegel Online erschien, der die israelische Armee den Viehstall einer palästinensischen Familie zerstöre, so heißt es dort, stünden die NGOs am Schauplatz Schlange, um den Vorfall zu dokumentieren, denn, Zitat, so pervers es klingen mag, solche Geschichten sind begehrt. Zitat Ende. Nachts ziehe dann das Heer junger Kurzzeithelfer feiernd durch Ramallah und genieße ein Leben, das den meisten Palästinensern verwehrt bleibe. Die Projektmanagerin einer medizinischen amerikanischen NGO wird mit den Worten zitiert, und damit möchte ich schließen: Palästina ist das bestgehütete Geheimnis in der Hilfsindustrie. Es klingt cool und gefährlich, weil es als Kriegsgebiet bezeichnet werden kann, aber tatsächlich ist es ziemlich sicher und hat all den Komfort, den internationale wollen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Applaus